Willkommen zu einer neuen Folge von Mind Meets Machine, dem KI-Podcast der EuroFH, in dem wir über die Zukunft von Bildung, Arbeit und Gesellschaft im Zeitalter der künstlichen Intelligenz sprechen. Am Mikrofon sind wieder Vera Lenz-Kieselkamp, meine Wenigkeit. Ich bin Präsidentin der EuroFH und habe mit dabei wieder meine Kollegin Julia Jochim.
Ja, und ich bin Julia. Ich leite das KI-Team der EuroFH und bin mit Vera eigentlich jeden Tag an diesem Thema dran. Und unser heutiger Gast ist Professor Dr. Maximilian Kiener, Leiter des Institute for Ethics and Technology an der Hamburg University of Technology. Max, stell dich doch gerne nochmal selber vor und was du so alles machst.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit euch über diese Themen zu sprechen. Wie schon erwähnt, leite ich das Institute for Ethics and Technology an der TU Hamburg. Bin von meinem Background her Philosoph und beschäftige mich mit vielen verschiedenen Technologien, vor allem aber künstlichen Intelligenz und wie wir deren Potenzial am besten ausnutzen.
Ja, und das Thema Ethik in der Technologie, das ist ja einer deiner Schwerpunkte. Wie gehst du denn da an dieses Thema ran? Wo genau forschst du? Wie tief bist du in dem Thema drin?
Ja, der Kern vieler Projekte an unserem Institut ist die Frage, welche Rolle spielt Ethik eigentlich für die Innovation in der künstlichen Intelligenz? Wenn wir heute über Technik und Ethik sprechen, dann sehen viele sofort den Zeigefinger, die roten Linien, die Leitplanken, also genau das, was wir nicht machen dürfen. Was mich beschäftigt, nachts wach hält und auch gleichsam begeistert, ist die Frage, ob wir das mal umkehren können. Was passiert, wenn Ethik nicht die Leitplanke ist, die nur begrenzt, sondern das Rollfeld, das auch beschleunigen und nach vorne denken kann? Und wir denken, dass an vielen Entwicklungsstufen und Anwendungsszenarien Ethik eine positive Vision geben kann, wie vielerlei Technologien, nicht nur künstliche Intelligenz, aber vor allem eben künstliche Intelligenz, so gestaltet werden kann, dass sie uns besser nützt, Vorteile bringt und eine wirklich nicht gewinnbringende Rolle in unserer Gesellschaft spielen kann. Und das sind Projekte von Technologien der Medizin, Mobilität, die Zukunft der Stadt, Zukunft der Arbeitswelt, aber natürlich auch Fragen von Verantwortung und Gesellschaft.
Und KI, du hast ja gerade selber gesagt, viele Leute sehen Ethik da eher als das begrenzende Element. Viele Leute begegnen KI ja auch mit einer ziemlich großen Skepsis. Was ist es, was KI gerade so im Kontext von Ethik und Moral so herausfordernd macht? Weil sie ist ja nicht die erste Technologie, die unser Leben verändert, aber KI wird ja von vielen Menschen doch als besonders herausfordernd in dieser Hinsicht empfunden.
Ja, also ich denke, das ist wohl eine Kombination aus drei Faktoren, die sich in verschiedenen Kontexten wiederholt. Das ist Skalierung, Intransparenz und scheinbare Neutralität. Also KI skaliert Entscheidungen. Ein Mensch, der bisweilen falsch urteilt, wird dann mal korrigiert und ist vielleicht einer unter vielen. Aber ein KI-System, das weit ausgerollt wird und falsch urteilt, kann das für Millionen Menschen tun. Bei der Auswahl von BewerberInnen beispielsweise durch Algorithmen befürchten wir, dass sich eine Art algorithmische Monokultur einstellen könnte. Und diese Art der Skalierung im Guten wie im Schlechten ist ein Faktor, der es sehr herausfordernd macht. Zudem kommt, dass dies KI-Systeme, die wir in den Schlagzeilen finden, die am leistungsfähigsten sind, leider auch die sind, die wir oftmals in Einzelfällen am wenigsten verstehen können. Also Stichwort erklärbare KI. Und das ist auch eine Herausforderung, weil wir entscheiden müssen, wie gehen wir eigentlich mit einer Technologie um, die in der Zusammenschau vielleicht viele Vorteile liefert, aber uns oftmals zu wenig Einsicht, Transparenz oder Erklärbarkeit gibt. Und der letzte Punkt, der mich auch sehr beschäftigt, ist die manchmal proklamierte, aber eigentlich nur scheinbare Neutralität dieser Technologie. Also KI und andere Technologien haben sehr viele technische Details, aber oftmals sind dort Werteentscheidungen versteckt, die manchmal gar nicht so leicht zu erkennen sind. Also begonnen mit der Frage, was wollen wir eigentlich mit diesem Tool? Wer ist eigentlich wie genau in den Trainingsdaten vertreten? Wie validieren wir das eigentlich? Und welche Kompromisse oder sogenannte Trade-offs sind wir bereit einzugehen? Und in all diesen Punkten zeigt KI nicht nur ein größeres Ausmaß auf, sondern mitunter auch neue Kategorien, die wir so in der Ethik oder auch in der Regulation noch gar nicht adressieren konnten.
Und wenn man das jetzt so aus deiner Warte betrachtet, was war deine Reaktion, als KI auf der Bildfläche erschien? War das ist total spannend oder oh weia, was kommt da auf uns zu? Was war so deine erste Reaktion?
Also ich war zunächst ganz im Wow-Moment gefasst, nicht? Also immer wieder haben wir doch diese Momente, wo wir den Eindruck gewinnen, das hätten wir doch nicht für möglich gehalten, dass eine Technologie derart Sprache produziert, immer unabhängiger von direkter menschlicher Kontrolle wird und selbst in Bereiche eindringt, die wir eigentlich für das Territorium für den Menschen allein gedacht hätten. Kreative Tätigkeiten, wissenschaftliche Tätigkeiten. Ich befinde mich so, glaube ich, wie viele in einer Hin- und Herbewegung zwischen diesen Wow-Momenten des Optimismus und der Frage eines How, nicht? Wie verwenden wir das jetzt tatsächlich? Künstliche Intelligenz wird immer als diese Allzweckwaffe präsentiert, das Allzwecktool, das alles kann. Aber was jetzt doch sehr wichtig ist, ist genauer herauszufinden, für welche Aufgaben ist KI überhaupt geeignet? Was meinen wir eigentlich mit KI, um dort eine deutlich gezieltere und an den Menschen angepasste Anwendung zu finden? Unter dem Strich, denke ich aber, gehöre ich zu denen, die optimistisch über diese Technologie nachdenken und trotz vieler signifikanter Risiken doch das große Potenzial sehen.
Und das ist, glaube ich, auch wirklich ein Thema. Also viele Menschen sehen ja bei dem Thema KI vornehmlich diesen Effekt der Produktivität und der Effizienz. Und du hast ja auch gerade schon beleuchtet, dass es für dich eher wirklich auch um diese ethische Dimension geht. Übersehen wir denn in der allgemeinen Debatte rund um das Thema KI vielleicht auch wichtige Aspekte?
Also ich glaube, dass in den Aspekten der Effizienz und Produktivität bereits ethische Werte liegen. Wir wollen unser Ziel mit möglichst geringem Mittelaufwand erreichen. Und wenn das Ziele sind wie eine bessere Gesundheitsversorgung, besserer Zugang zu öffentlicher Verwaltung, dann ist das eine Bereitstellung von Gütern, die verfolgungswert ist. Und auch Produktivitätsgewinne sind Dinge, die doch auch sehr wertvoll sind. Die Frage ist immer, zu welchem Preis und auf welche Kosten erkaufen wir das? Also die Rhetorik der Effizienz und Produktivität maskiert zuweilen, welche anderen Dinge dann auch noch eine Rolle spielen. Also ist das auch nachhaltig? Ist das inklusiv? Ist das gerecht? Und was wir eventuell in der Debatte manchmal übersehen ist, wie wir mit vielleicht quantifizierten Metriken oder einfachen Zieldarstellungen implizit Werteentscheidungen treffen, gesellschaftliche Weichen stellen, ohne das wirklich offen zu legen. Und das halte ich für eine der größten Risiken im Bereich künstlicher Intelligenz, dass gesellschaftliche Fragen derart technisiert dargestellt werden, dass sie für uns nicht mehr verhandelbar werden.
Ja, und KI-Systeme, die beeinflussen ja heute zunehmend auch, wie wir Informationen überhaupt wahrnehmen, wie wir Entscheidungen treffen oder Realität interpretieren. Also ich habe immer mehr Kollegen, die sagen, ja, ich habe halt ChatGPT gefragt oder so, ne? Und die Frage ist ja, verändert KI damit auch unser Verständnis der Welt und unsere Realität?
Ja, ich denke auf viele verschiedene Weisen. Also zunächst mal durch diese ganzen Empfehlungssysteme der Recommender Systems und der Kuratierung von Informationen. Also was sehen wir überhaupt noch? Sind die Informationen, die ich in meinem Newsfeed sehe, eigentlich noch die gleichen, die mein Nachbar, meine Kollegin sieht? Also durch die Filterung und Kuratierung der Informationen haben wir schon mal nur einen Ausschnitt und riskieren in gewisser Weise die Fragmentierung des öffentlichen Raums damit. Dahinzu kommt, dass viele KI-Systeme immer stärker auf Personalisierung drängen und damit ja auch ein gewisses Beeinflussungspotenzial haben. Also die Linie zwischen informieren oder Fakten wahrnehmen und beeinflusst werden, wird immer dünner und lässt sich vielleicht aus der eigenen Perspektive gar nicht mehr nachvollziehen oder auseinanderhalten. Und dann der letzte Punkt, glaube ich, den ich gerne erwähnen würde, wäre auch nicht mit ChatGPT, was macht eigentlich so ein System? Wenn viele das jetzt als Suchmaschine verwenden oder glauben, alles, was da rauskommt, kann man jetzt für bare Münze nehmen, ist das natürlich gefährlich. Weil auch wenn die sogenannten Risiken der Halluzination, also der falschen Darstellung von Informationen im plausiblen Ton, gesunken sind, dann bestehen die dann doch immer noch. Und hier sehen wir, dass bestimmte Risiken gar nicht notwendigerweise nur in der Technologie selbst liegen, sondern in einem Gebrauch, der nicht hinreichend informiert ist. Also es gibt natürlich KI-Systeme, die sehr, sehr tolle Sachen machen, aber wenn ich deren Arbeitsweise, Funktionsweise und Limitationen nicht verstehe, dann wird es sehr gefährlich.
Hm. Ja, man sieht das ja auch wirklich, dass immer mehr Menschen es auch nicht nur zur Information benutzen, sondern tatsächlich auch als Ratgeber. Und an der Front wird es ja dann schon tendenziell ein bisschen gefährlich oder kritisch letzten Endes, wenn ich mich dann auf den Rat einer Wahrscheinlichkeitsmaschine letzten Endes verlasse.
Ja, und ich glaube, wir müssen verschiedene Arten von Problemen, Fragestellungen unterscheiden. Für einige ist KI sehr gut geeignet, für andere eben überhaupt nicht. Also wenn wir Herausforderungen haben, die sich als Optimierungsprobleme beschreiben lassen, dann sind KI-Systeme sehr gut. Ein klassisches Beispiel wäre GPS-Navigation. Wie komme ich von A nach B? Da nicht B steht fest, ich muss zum Zahnarzt, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Was ist die schnellste Route? Da ist KI wirklich gut und es wäre fast nicht irrational, das nicht zu nutzen. Auf der anderen Seite des Spektrums, wenn es um persönliche Ratschläge geht, haben wir eine ganz andere Situation. Also Fragen wie, welchen Beruf soll ich eigentlich verfolgen? Soll ich meiner Partnerin jetzt einen Antrag machen? Welche Therapieoption wäre die beste für mich? Das sind keine Optimierungsprobleme, keine Informationsverarbeitungsprobleme, sondern das sind komplexe, realweltliche Herausforderungen, die auch erfordern, dass ich mich als Person zu einer gewissen Option auch verpflichte, diese mit einer Wertsetzung dann verfolge. ChatGPT zu fragen, welchen Beruf ich denn verfolgen sollte, ist eigentlich eine schlechte Idee, weil der eben nur Wörter assoziiert, aber genau das nicht kann, was diese Art von Entscheidung von mir erfordert. Und hier sehen wir auch wieder einen Punkt, den wir, glaube ich, im Gespräch jetzt auch schon mal an der einen oder anderen Stelle angeschnitten haben. Wir behandeln diese Fragen als KI-Fragen oder Computerfragen oder Chatbot-Fragen. Es sind aber keine. Das sind Herausforderungen, die Wertsetzung durch den Menschen erfordern. Und da kann die KI nicht helfen. Und wir müssen, ich glaube, noch besser verstehen, in welchen Entscheidungen oder Entscheidungsbestandteilen KI wirklich sehr, sehr gut helfen kann. Stichwort Optimierungsprobleme. Und wo KI einfach nicht helfen kann. Stichwort Wertsetzungen. Also KI kann rechnen, der Mensch muss entscheiden.
Das finde ich ganz spannend, was du sagst. Und vor allen Dingen auch mit dem Begriff, den du vorher genannt hattest, also zum Thema scheinbare Neutralität. Weil das ist ja auch tatsächlich so, das merkt man ja auch, wenn man sich intensiv mit dem Thema KI und Nutzen oder Nutzung von KI auseinandersetzt, dass die Wahrnehmung ist, dass es doch all das, was an Output kommt, neutral oder objektiv ist. Also wir vertrauen da der KI immens. Und dennoch schwebt ja dann, wie du es auch gerade gesagt hast, es schwebt ja auch diese menschliche Perspektive, die menschliche Perspektive der Entscheidungsfindung ja auch immer noch mit dabei. Und wie und mit welchen Mechanismen formt denn dann auch KI ganz subtil unsere Wahrnehmung? Also du hast ja jetzt auch von Fakten gesprochen, dass wir Fakten wahrnehmen. Welche Mechanismen stecken denn da noch dahinter?
Also zunächst, glaube ich, die Rahmung oder das Verständnis des Problems, dass dann bestimmte Aspekte erstmal ausgeschlossen werden, gar nicht mehr präsentiert werden. Es formt unsere Wahrnehmung, indem es auch unsere menschlichen Rollen beeinflusst. Also was passiert eigentlich mit uns, wenn wir KI einsetzen? Also wir erledigen die Aufgaben nicht mehr komplett selber, sondern nur noch Teil oder gar nichts mehr. Oder wir besichtigen oder haben nur noch mehr Aufsicht, eine menschliche Aufsicht über diese Aufgaben. Und was mitunter passieren kann, ist, dass wir damit von den Gründen, den Fakten, den wichtigen Dingen für diese Entscheidung auch ein bisschen abgeschnitten sind. Also man könnte das vielleicht im folgenden Bild ausdrücken. Also wenn ich jetzt so eine Art Staffellauf habe, dann übergibt mir der Läufer vor mir die Staffel und ich muss gar nicht wissen, wo der jetzt entlang gelaufen ist. Ich nehme einfach den Stab und laufe weiter. Wenn wir das jetzt auf die Aufteilung von komplexen Aufgaben übertragen, dann können wir sagen, okay, die KI erledigt jetzt mal den ersten Schritt, ich übernehme den nächsten und mache da weiter. Aber viele Aufgaben entsprechen nicht diesem Modell, weil wir wissen müssen, was zuvor geschehen ist, wie es dazu kam, wie das Problem auch geframed wurde. Wir entsprechen eher einer Struktur, wie das nächste Kapitel in einem Buch zu schreiben. Ich kann natürlich schlecht Kapitel 7 schreiben, wenn ich überhaupt nicht weiß, was in Kapitel 1 bis 6 passiert ist. Und genau an diesen Stellen, wo das nicht ernst genommen wird, wie wir Probleme hinreichend komplex verstehen, wie wir menschliche Rollen hinreichend gestalten, dort entstehen Probleme. Und diese Probleme und Risiken, für die kann man aber nicht allein die Technologie verantwortlich machen, weil sie ist eben limitiert und in ihren Rollen beschrieben. Hier müssen wir besser und passgenauer die Schnittstelle von KI und Mensch verstehen. Das ist auch eine unheimliche Chance. Und ich glaube, der nächste große Innovationssprung in der Technologie wird nicht allein im Code oder in der technischen Architektur gelingen, sondern noch in einem besseren, das möchte ich auch explizit sagen, einem besseren philosophischen Verständnis, was Rationalität und Menschlichkeit bedeutet.
Es wird ja auch viel über Alignment gesprochen, gerade weil du Menschlichkeit erwähnt hast, also darüber, dass KI sich an menschlichen Werten ausrichten soll. Allerdings stellt sich dann immer sofort die Frage, wessen Werte eigentlich? Weil wir hatten ja auch schon das Thema, dass KI ja nicht neutral oder objektiv ist, sondern ja auch geformt ist von den Trainingsdaten. Und je nachdem, welche KI es ist, wir wissen ja, es gibt eher links ausgerichtete Large Language Modelle, eher rechts ausgerichtete. Das heißt, wessen Werte werden eigentlich gespiegelt? Und letzten Endes wissen wir das ja gar nicht unbedingt, wenn wir eben irgendein Sprachmodell benutzen, was für ein Wertesystem da letzten Endes dahinter steht, ne?
Ja, und hier wäre Transparenz gefragt. Und natürlich innerhalb einer Demokratie gibt es den sogenannten vernünftigen Pluralismus, also eine Ansammlung von verschiedenen weltanschaulichen Theorien oder Sichtweisen, über die wir jetzt nachträglich nicht vollkommen entscheiden können, ob es die eine objektiv richtige gibt. Die gibt es ja vielleicht auch gar nicht. Und insofern sieht man, dass die ethische Perspektive auf Technologie auch eine demokratische oder regulatorische Funktion hat. Also wir müssen natürlich auch als Gesellschaft über diesen Wertekonsens entscheiden. Die Frage, wessen Werte eigentlich relevant sein sollen, das ist ja nicht nur eine Frage, die jetzt auf die KI-Technologie Anwendung findet, sondern die wir in unseren Gesellschaften bei ganz verschiedenen Fragen in vielerlei Weise kennen. Einen Hinweis würde ich aber gerne noch geben. Ich glaube nicht, dass ethische Werte, wenn wir fragen, wessen Werte, einfach subjektive Persönlichkeitseinstellungen sind, über die wir uns nicht verständigen können. Ethische Werte sind nicht wie Geschmackspräferenzen, also die Unterscheidung zwischen nämlich der Vorliebe für Vanille oder Schokolade. Das ist eine ganz andere Sache. Und ich finde, man kann diesen Unterschied auch ganz genau daran erkennen, wie wir miteinander über Werte streiten und Meinungsverschiedenheiten aushalten. Viele argumentieren, der Umstand der weit umgreifenden Meinungsverschiedenheiten zu Werten zeigt, dass es keinen gemeinsamen Nenner gibt. Ich glaube, man kann das Gegenteil von diesem Umstand ableiten. Denn wenn wir nicht glauben würden, es gäbe so etwas wie die beste oder eine Art von korrekter Antwort, dann würden wir nie so ernsthaft über Menschenrechte, Gerechtigkeit, Transparenz streiten. Wir würden ja auch nie so ernst darüber streiten, ob uns nun Vanille- oder Schokoladeneis besser schmeckt. Und der zweite Punkt, der mir bei diesem Relativismus der Werte auch wichtig ist, ist, dass das Bekenntnis zum Werterelativismus oftmals als Gebot der Toleranz beschrieben wird oder des gegenseitigen Respekts, zu sagen, ich habe eben meine Werte, die andere Partei hat eben ihre Werte und wir respektieren uns gegenseitig, indem wir das so stehen lassen. Ich glaube aber auch, dass das nicht weit genug gedacht ist, denn wer den Werterelativismus zu den letzten Grenzen führt, der würde natürlich auch implizieren, dass wir nichts voneinander lernen können. Nicht? Jeder hat seine eigenen Werte und lebt damit. Und ich glaube, dass es in einer demokratischen Grundordnung schon auch wichtig ist zu sagen, wir sind gemeinsam auf der Suche nach dem, was richtig ist. Und Toleranz und Respekt bedeutet für mich nicht, sich in den eigenen Wertesubjektivismus zurückzuziehen, sondern den anderen in seiner Perspektive ernst zu nehmen, zu sagen, ich kann ja da vielleicht was von dir lernen.
Wobei ja dann gerade so ein Sprachmodell ja auch so ein bisschen die Möglichkeit gibt, sich da zurückzuziehen in so das eigene Wertesystem und sich dann auch immer wieder bestätigen zu lassen, ne?
Ja, das sehen wir nicht. Also ChatGPT und andere Sprachmodelle erzählen uns ja immer, wie brillant unsere Ideen sind. Und wir werden ja immer bestätigt, wie toll das ist. Fühlt sich ja vielleicht auch manchmal gut an. Aber was das eigentlich mit uns macht, nicht, ob wir damit bessere Entscheider oder Handelnde werden, wenn wir dieser Kritik entzogen sind, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, einerseits bleibt es empirisch abzuwarten, ob die Auswirkungen dieser Bestätigungskammern oder Echokammern mit der Technologie schlimmer sind, als sie es vielleicht vorher in den kleinen analogen Gemeinschaften waren. Das ist ja eine empirische Frage. Ich glaube, die wird manchmal zu vorschnell zulasten der Technologie ausgelegt. Andererseits ist es natürlich aber auch eine philosophisch-normativ-ethische Frage. Wie wollen wir eigentlich, dass so ein Sprachmodell mit uns umgeht? Wollen wir denn eins, das immer nur sagt, boah, das war jetzt so eine tolle Idee? Oder hätten wir doch auch gern eins, das sagt, also ich glaube, dieser Gedankenschritt ist nicht so ganz gerechtfertigt. Guck dir doch den nochmal an. Ich glaube, zumindest im persönlichen Leben schätzen viele von uns doch Freundschaften, in denen unser Freund, unsere Freundin auch mal sagt, ich glaube, hier liegst du jetzt echt daneben mit allem Wohlwollen. Und in beruflichen Kontexten schätzen wir doch auch Kolleginnen, Mentoren, die sagen, ich glaube, da musst du nochmal überlegen, vielleicht gibt es da noch einen besseren Weg. Und das sind Fragen, die wir auch mit den Sprachmodellen haben. Also welche Art von Pushback, Widerspruch wollen wir hier? Und da ist, glaube ich, viel Spielraum. Und hier kann man auch sehen, diese Sprachmodelle können ja in ganz verschiedene Richtungen in der Hinsicht entwickelt werden. Kann auch verschieden entwickelt werden, wie stark sie Unsicherheit oder das Nichtvorliegen von Informationen preisgeben. Und das macht keinen Kostenunterschied oder keinen Unterschied in der technischen Komplexität. Aber im ethischen Profil von so einem Sprachmodell wäre das ein riesengroßer Unterschied. Und hier sehen wir ein weiteres Beispiel, wie in der Entwicklung, im Aufsetzen dieser Technologie Weichen gestellt werden, die man später auch nicht mehr so leicht zurückdrehen kann.
Und all das, was du jetzt auch gesagt hast, das hat ja etwas damit zu tun, dass wir in einer gegenseitigen und einer gemeinschaftlichen Verantwortung stehen. Und wenn wir jetzt Entscheidungen auch eher auf KI-Systeme umlagern oder auch sie vorbereiten lassen, werden wir auf eine gewisse Weise ja beeinflusst, so wie du es auch ausgeführt hast. Was macht das mit dem Thema Verantwortung? Wohin verschiebt sich Verantwortung?
Ja, also wir delegieren sehr viele Aufgaben, nicht an Technologie, weil sie auch immer fähiger wird, das komplexe Aufgaben unabhängig von direkter menschlicher Kontrolle zu erledigen. Aber wir dürfen uns nicht dazu verleiten lassen zu denken, dass die Delegation von Aufgaben die Delegation von Verantwortung impliziert. Also die muss immer bei Menschen bleiben. Und viele befürchten mit der künstlichen Intelligenz die Verantwortungslücke. Also Fälle, in denen KI mitunter Schaden erzeugt, aber Verantwortung keinem Menschen mehr zugeordnet werden kann, weil die Kontrolle über diesen Schaden so gering war, dass das irgendwie unfair erscheinen würde. Natürlich kann man auch Ähnliches bei positiven Dingen sagen, also generative KI erzeugt jetzt Wissenschaftliches oder Kreatives und wer kann dafür überhaupt noch Urheberschaft beantragen, wenn vielleicht nicht mehr hinreichend Input eingeflossen ist. Meine eigene Ansicht dazu ist, dass es keine Verantwortungslücke, sondern einen Verantwortungsüberfluss oder eine Verantwortungsdiffusion geben kann, weil in der Technologie sehr, sehr viele Menschen beteiligt sind. Also wir sprechen über Ingenieure, Informatikerinnen, Philosophen, Anwender und alle diese verschiedenen Rollen haben bestimmte Gestaltungsspielräume und auch bestimmte Pflichten im Umgang damit. Und die große Herausforderung auch gesellschaftlicher, praktischer Art, die ich sehe, ist mit diesem Verantwortungsüberfluss umzugehen, wenn einzelne Ereignisse sehr, sehr viele Akteure an sich ziehen als theoretisch verantwortliche Person. Und hier mit Verantwortung meine ich nicht notwendig Haftung oder Schuld, sondern eine Art Verpflichtung, die Rechenschaft abzugeben über das, was man mit der Technologie gemacht hat und wie man die entwickelt hat.
Gerade wenn es um Verantwortung geht, neigen auch viele Menschen dazu, das tatsächlich auf die KI abzuschieben, gerade weil sie ja teilweise sehr menschlich wirkt, gerade so KI-Avatare und Agentensysteme. Man hat ja wirklich dann auch das Gefühl, man hätte da ein wirkliches Gegenüber, ist auch entsprechend vertrauensvoll. Wo siehst du da die Herausforderung? Also das ist ja wirklich teilweise sehr, sehr Richtung Vermenschlichung, was da passiert im Umgang mit der KI.
Ja, wir empfinden es oft als leichter nutzbar, wenn die KI dann sehr menschlich wirkt. Nicht? Das heißt, die Interaktion wird leichter, wir können sprechen, wir sehen vielleicht ein Gesicht, wir empfinden das auch ein bisschen als unterhaltsam. Aber genau dann, wenn sie Reaktionen auslöst, wie Vertrauen, Empathie, Zuneigung, dann ist da eben eine große Täuschungsgefahr, weil dahinter steht eben nur eine Technologie, dahinter steht kein Mensch. Und es gibt ja mitunter viele Fälle und auch Anwendungen, wo die Unterhaltung oder sogar der Beziehungsaufbau mit KI und Avataren zu großen psychischen und anderen Problemen geführt hat bei Menschen. Und ich glaube, hier ist auch wieder wichtig zu verstehen, was können wir von dieser Technologie erwarten und was können wir nicht erwarten. Also ich hätte beispielsweise kein Problem damit, wenn ich jetzt mit einem KI-Avatar sprechen kann, der mir hilft, meinen Flug zu buchen, meinen Zug zu buchen. Nicht? Das ist eine rein transaktionale Sache. Ich möchte etwas, wir haben vielleicht nicht genügend Menschen, die im Callcenter sind und das machen können und hier können wir das outsourcen. Und das ist, glaube ich, okay, solange wir das verstehen. Es gibt aber auch Interaktionen, die sind nicht zu verstehen in dieser Transaktion, sondern die sind eher relational. Da geht es um eine Beziehung. Also wenn ich jetzt hier heute nicht echt sprechen würde, sondern einfach mein Avatar geschickt hätte, dann hättet ihr euch wahrscheinlich auch gedacht, was soll das eigentlich? Wir wollen hier den Echten. Oder wenn ich jetzt einen Avatar erstelle, den sage, jetzt ruf doch mal meine Familie an. Bin jetzt gerade auf Dienstreise, ruf die doch mal an. Dann würden die sich ja vielleicht auch doof verkommen, wenn ich glaube, dass das einfach so geschehen könnte. Einige Personen und Unternehmenslenker haben ja von sich selbst so einen Deepfake-Avatar erstellt und gesagt, da können jetzt die Mitarbeiter damit sprechen. Unter anderem auch, dass sie da einfach mal Dampf ablassen können an diesem Avatar. Aber ich finde hier missversteht man eigentlich, was der Avatar leisten kann und was er nicht leisten kann. Und es gibt eben bestimmte Momente, da erfordert es wirklich den Menschen die Empathie, auch das Commitment, den anderen zu sehen, gesehen zu werden. Und hier ist der kluge Einsatz von KI-Technologie wichtig. Und wir sehen immer wieder, dass einige Anwendungen diese Grenze übertreten oder nicht verstehen, wann es um Transaktionen geht und wann es um Beziehungen geht.
Mir wäre es wichtig, dass wir vielleicht nochmal einen anderen Blick auf das Thema Ethik und KI werfen. Du hattest ganz zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, wir denken oft bei Ethik und KI an diese roten Linien, die man nicht überschreiten darf. Und da hat man irgendwie so das Gefühl, okay, die ethische Perspektive auf das Thema KI könnte vielleicht bremsend verstanden werden. Auf der anderen Seite könnte Ethik aber mit dem Blickwinkel auf KI ja auch ein Innovationstreiber sein. Wie siehst du das und wohin gehen da auch deine Argumente?
Ja, wenn wir über Innovation sprechen, dann ist das doch zumindest die Kombination aus zwei Aspekten. Neu und wertvoll. Also Dinge, die nur neu sind, aber nicht wertvoll, das ist keine Innovation. Und Dinge, die nur wertvoll sind, aber nicht neu, das ist altes Zeug. Und Ethik ist der Bereich, ich verstehe das als philosophische Disziplin, der sich ganz systematisch mit dem auseinandersetzt, was eigentlich wertvoll ist. Und ich tue mich schwer, wenn wir technische Neuerungen sehen, die jeglichen Wert entbehren und das als Innovation bezeichnen. Also beispielsweise eine künstliche KI, die nackt Deepfake-Bilder von Kindern erzeugt. Das mag ja technisch neu sein, aber das ist doch keine Innovation. Das ist doch absolut wertlos. Und Ethik eröffnet eben diese Perspektiven darauf, was wertvoll ist und ist daher eigentlich integral für Innovation. Viele machen Ethik, bezeichnen das gar nicht so und entscheiden das vielleicht unter der Hand. Was mir in meiner Forschungsarbeit, aber auch in meinem außeruniversitären Arbeiten mit der Industrie und Politik wichtig ist, ist keine Art von Aktivismus. Ich maße es mir nicht an, anderen zu erzählen, was denn richtig oder falsch ist, aber ich möchte dazu beitragen, diese ethischen Dimensionen erstmal zu sehen und dann bewusst zu entscheiden. Denn ich glaube, es gibt zwei Mythen über die Ethik, die leider immer noch weit verbreitet sind. Der erste Mythos ist, dass Ethik optional ist. Man kann das machen, wenn man Technologie entwickelt, oder man kann es auch nicht machen. Aber das stimmt nicht. Alle oder sehr, sehr viele Entscheidungen in der Entwicklung von KI, nicht sehr außer von Trainingsdaten, Modellvalidierung, Trade-offs, die haben alle eine ethische Dimension. Also die Wahl ist nicht zwischen machen wir es oder machen wir es nicht, sondern machen wir es bewusst oder machen wir es zufällig. Und der zweite Mythos ist eben, dass Ethik immer nur die Bremse ist. Ethik kann viel mehr, kann Visionen eröffnen, kann sagen, in dieser oder anderen Weise, wir hatten das Chatbot-Beispiel, ergeben sich neue Möglichkeiten. Also stellen wir uns vor, wir erstellen einen Avatar, der Kreativschaffende oder Wiss- oder Forschende unterstützen sollen. Und da wollen wir doch implementieren, dass unser Verständnis von Kreativität, Rationalität und Verantwortung gefördert ist und dass wir nicht systematisch in eigene Echokammern eingeschlossen werden. Und diese Dinge in der Entwicklung dann auch umzusetzen, zeigt das enorme positive Potenzial der Ethik. Und im Grunde kommt das alles auf eine Schlussfolgerung. Der Ethiker oder die Ethikerin darf nicht mehr, wie das in der Vergangenheit oftmals fast in einer Art Karikatur wahrgenommen wurde, die Rolle des Restaurantkritikers haben. Also der Kritiker setzt sich an den gemachten Tisch, das Essen ist fertig und das Einzige, was kommt, ist eine nachträgliche Resultatsbewertung. Schmeckt gut, schmeckt nicht gut, zu wenig Salz. Am Essen kann das nichts mehr ändern und die Ethik wird manchmal so wahrgenommen, nicht? Die Technologie wird erstmal von ganz anderen Leuten entwickelt und am Schluss kommt die Ethik und sagt, das ist jetzt gut oder das ist jetzt schlecht. Aber diese nachträgliche Resultatsbewertung hilft dir in keiner Weise, die Technologie besser zu machen. Also wir müssen in die Küche gehen und die Expertise, die in der Ethik und Philosophie liegt, in die technologische Entwicklung bringen. Und zusammen mit anderen, genau aus der Informatik, aus den Ingenieurswissenschaften und so weiter, genau diesen Sweet Spot finden. Und das ist auch unsere Chance, vor allem in Europa im Vergleich mit anderen Arten, Technologie zu entwickeln, bessere Technologie zu machen, unseren eigenen Werten treu zu bleiben, aber auch den Unique Selling Point herauszustellen. Und ich glaube, dass wir uns hier mehr Selbstvertrauen leisten können.
Ja, und wenn du jetzt so auf die nächsten Jahre blickst, welche gesellschaftliche Fähigkeit wird aus deiner Sicht im Umgang mit KI am wichtigsten werden?
Also ich glaube, praktisches Urteilsvermögen, kritisches Denken, zu sehen, was nur plausibel klingt und was wirklich einer Analyse oder nicht den Fakten standhält. Im Grunde sind wir in einer Situation, die vor über 2000 Jahren wahrscheinlich auch Sokrates hatte. In Platons Dialogen musste Sokrates immer mit den sogenannten Sophisten sprechen. Also Personen, die sehr, sehr plausibel sprechen konnten, rhetorisch brillant, aber oftmals überhaupt nicht wussten, wovon sie sprechen. Plausibel, rhetorisch brillant, aber keine Ahnung, das klingt doch nach einigen Sprachmodellen. Sokrates hat es immer geschafft, aber da die Spreu vom Weizen zu trennen und mit geschickten Nachfragen sogar aus diesen Personen Wissen herauszulocken. Also die Hebammenkunst, wie man das bezeichnet. Er hat quasi für die Ideen die Geburt eingeleitet. Und das ist eine wichtige Fähigkeit, die wir auch haben müssen. Also wir müssen in dem ganzen Potpourri, in diesem Durcheinander an plausibel klingenden, immer stärker homogenisierten Inhalten durch die künstliche Intelligenz das herausfinden, was wirklich ein Gehalt und Substanz hat und dürfen davon nicht Abstand nehmen. Und ich glaube, diese Fähigkeit, die auch in unterschiedlichen Disziplinen, aber auch der Philosophie vor allem sehr stark trainiert wird, wird auch darüber entscheiden, wie effektiv und nützlich künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann. Denn genau die Personen, die die Limitationen der künstlichen Intelligenz in den einzelnen Anwendungen in dieser Weise erkennen können, sind natürlich auch fähig, viel größeren Mehrwert aus der Technologie herauszuholen.
Ja, das sind richtig schöne Gedanken, die du jetzt auch mit hineingebracht hast und gute Bilder. Hast du vielleicht so zum Abschluss unseres Gesprächs auch nochmal kurz und knapp formuliert, was aus deiner Sicht ein wirklich humanistischer und wertvoller Umgang und verantwortlicher Umgang mit dem Thema KI ist?
Als humanistisch würde ich einen Umgang mit der KI sehen, der die KI konsequent als Mittel behandelt. Also nicht als Zweck, nicht als Subjekt und schon gar nicht als Autorität. Menschen müssen also die letzte Entscheidung behalten in Fragen, die moralisch oder auf Grundlage von Werten bedeutsam sind. Und diese Art der Arbeitsteilung, diese Art der Vision, dass es eine Art hybride Intelligenz geben kann, also nicht nur KI, nicht nur Mensch, sondern beide in einer neuen Symbiose, das wäre meine Hoffnung. Das ist ein optimistisches Bild, ist ein technologiefreundliches Bild, aber das ist eben auch ein Bild, das den Kern unserer Menschlichkeit nicht aufgibt und auch nicht unter das Gebot oder in den Dienst der Technologie stellen will, sondern weiterhin stark festsetzt, dass die Technologie den Menschen dienen soll und es keinen schleichenden Prozess geben darf, in dem sich der Mensch immer mehr an die Technologie anpasst.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Max, für dieses spannende Gespräch mit dir, auch mit den Aspekten, die du jetzt mit hineingebracht hast, dass wir bei dem Thema Ethik und KI eben nicht nur diese roten Linien sehen, sondern dass wir das Ganze auch positiv nutzen können für uns, dass es nicht nur darum geht, Wow-Momente zu erleben mit KI, sondern auch darum, wie wir ja KI tatsächlich auch gut und ethisch wertvoll umsetzen können und für uns auch nutzen können. Und dass wir aber auch ein Verständnis brauchen für diese Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine und dass bei aller Technologiebegeisterung eben auch diese philosophische Debatte um den Einfluss von KI nicht fehlen darf. Daher ganz herzlichen Dank, Max. Das hat mich sehr gefreut, dass wir uns heute zu diesem spannenden Thema austauschen konnten und wünsche dir weiterhin alles Gute.
Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch da in der Sendung zu sein.
Ja, und danke auch von mir an dich, Max, und an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns eine Rezension, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Und schaltet auf jeden Fall wieder ein. Wir freuen uns.